möchte Sie gerne mit diesem Wort grüßen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist doch eine frohe Nachricht, die Paulus an die Christen in Ephesus geschrieben hat und damit an alle, die Jesus Christus gehören. Und ich denke, dazu gehört unbedingt das Lied unter der Nummer 368. Du bist mein Ziel, mein Gott. 368.
Du willst alle Zeit mein Alles sein und lässt mich keinen Tag allein. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir, mit dem wir rechnen dürfen. Der heutige Psalm ist ja Psalm 107 und er spricht von verschiedenen Situationen im Alltag, wo Menschen in Not geraten sind, sei es, weil sie falsche Wege gegangen sind, weil sie angegriffen worden sind, weil sie schuldig geworden sind, was auch immer. Es wird das Danklied der Erlösten genannt und ich lese einige Verse daraus. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Er erlöst, er bringt zurecht, er bringt nach Hause, er bringt ans Ziel, er stillt unseren tiefsten Durst nach Heil, nach Leben, nach ihm. Und deswegen singen wir jetzt noch ein Loblied. Sie finden es hier vorne an der Leinwand.
Dann beten wir. Lieber Herr, was für eine Aufzählung in diesem Lied. Eine Aufzählung all des Guten, dass wir von dir empfangen haben und empfangen. Wir beten dich an. Und wenn wir auf die vergangene Woche zurückschauen, Herr, dann möchten wir dir auch danken und sagen, bis hierher hat der Herr geholfen. Wir danken dir, Herr. Und für die kommende Woche willst du uns stärken, auch jetzt in dieser Stunde, durch dein Wort. Danke, dass du selber zu Wort kommen willst. Und danke, dass dein Wort ein lebendiges ist. Wir danken dir, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du hilfst beim Hören und beim Reden. Wir danken dir, Herr, dass du segnen wirst. Amen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können mich beneiden, weil ich da einen kleinen Ventilator habe und Sie haben keinen. Sie können sich aber auch mit mir freuen, weil ich ihn habe. Du liebe Zeit. Diese Aussage stelle ich an den Anfang. Ja, ja, die Zeiten ändern sich. Diese Aussage kennen wir und die Tatsache, dass sich die Zeiten ändern, kennen wir auch. Vor einigen Wochen war ich in Aidlingen auf der Hauptstraße unterwegs und was habe ich gesehen? Vor der Kreissparkasse war ein Schild aufgestellt zur Werbung für die Bank. Und es war zu lesen, die Zeiten ändern mich. Die Zeiten ändern mich. Also war da nur ein Buchstabe anders, aber die Aussage ändert sich dadurch ganz gewaltig. Da geht es um mich und um jeden, der das liest. Die Zeiten ändern mich. Von der Bank war das bestimmt nicht als Thema für eine Bibelstunde gedacht, sondern eben, es war Werbung für diese Institution. Für mich war es ein Satz zum Nachdenken und dann für diese Bibelstunde. Ich nenne vorab zwei Bibelstellen zum Thema. Prediger 3, Vers 1, ein jegliches hat seine Zeit. Und Psalm 31, 16, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Da nehme ich Vers 15 noch dazu. Da heißt es, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe drei Gedanken. Der erste, die liebe Zeit und die Zeiten. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit der Zeit beschäftigen. Diesen Satz habe ich gelesen in der theologischen Orientierung des Albrecht-Bengelhauses. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit der Zeit beschäftigen. Die Zeit hat Gott geschaffen und geschenkt. Zeit ist ein Geschenk Gottes. Aber wie oft sagen wir, ich habe keine Zeit. Was heißt das? Hat Gott dann zu wenig gegeben? Nein. Ich habe keine Zeit. Das heißt doch, ich bringe das, was ich tun muss, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, nicht unter. Es sollte mehr Zeit sein. Ach du liebe Zeit. Und dann wird Eile und Hetze und Stress daraus. Ich habe keine Zeit. Also ich habe keine Zeit, das ist etwas, das wir öfter sagen und hören, aber auch das andere, das ich auch erwähnen möchte und schon erwähnt habe. Es gibt manche Stellen im Wort Gottes, die vom Umgang mit der Zeit sprechen. Und dieses Psalmwort 31,16 ist wohl das bekannteste. Hier kommt die Haltung eines glaubenden Menschen zum Ausdruck. Auch ein glaubender Mensch sagt manchmal, ich habe keine Zeit. Ach du liebe Zeit. Ganz gewiss. Aber dieses Psalmwort zeigt uns die Haltung eines glaubenden Menschen, der weiß, dass er in allen Situationen, in den normalen und in den außergewöhnlichen, in friedlichen und in lebensbedrohlichen, in Ruhe und in Hektik, sich einfach der Hand Gottes anbefehlen darf. Herr, meine Zeit, meine Zeiten stehen in deiner Hand. Und der glaubende Mensch weiß auch, dass das Ende seines irdischen Lebens durch die liebevolle Planung Gottes bestimmt wird. Da kam ich an etwas, was Professor Bodo Volkmann sagt oder zuerst fragt. Was heißt es praktisch, wenn meine Zeit in Gottes Händen steht? Und er antwortet, vier Antworten sind es. Die Spanne meines Lebens ist mir von Gott vorgegeben. Auch deshalb sagen wir, meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen. Die Spanne meines Lebens ist mir von Gott vorgegeben. Es gibt die zwei Eckdaten, das Datum meiner Geburt und meines Todes. Und zwischen diesen beiden Punkten lebe ich mein irdisches Leben. Das heißt, ich plane meine Zeit in diesem Leben nicht ohne ihn. So sagt er es. Der Herr hat ein Lebensprogramm für mich und in diesem Wissen kann ich mich bewusst führen lassen. Das heißt, ich will nicht an eigenen Zeitvorstellungen festhalten. So müsste es gehen. Und so müsste es sein. Also dieses mache ich so lange und mit diesem höre ich jetzt auf. Meine Zeit steht nicht in meinen eigenen, sondern in Gottes Händen. Und das Zweite, was heißt es praktisch, wenn meine Zeit in Gottes Händen steht? Gott beschenkt mich reichlich mit Zeit, sagt er als Zweites. Es entspricht ihm doch, dass er seine Gaben großzügig gibt. Woran liegt es dann, wenn die Zeit oft zu wenig erscheint? Teile ich sie vielleicht falsch ein? Fülle ich sie mit Inhalten, die von ihm so nicht vorgesehen sind? Und das Dritte, das heißt es ganz praktisch, meine Zeit in Gottes Händen. Ich bin vor Gott verantwortlich für den Umgang mit meiner Zeit. Weil sie ihm gehört, soll er darüber bestimmen dürfen. Und dann sagt Professor Volkmann, am Umgang mit meiner Zeit lässt sich ablesen, wie es mit meinem Glauben an den Herrn steht und mit meiner Hingabe an ihn, mit meiner Prägung durch seine Herrschaft, wie es wirklich damit steht. Also, ich sage es mal mit eigenen Worten, sieht man an meinem Umgang mit der Zeit, dass der Herr darüber bestimmen darf. Dass wir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht haben und nicht das Chaos, das zeigt sich auch am Umgang mit unserer Zeit. Ich denke, da haben wir alle noch zu tun und zu üben. Und das vierte noch, was heißt es praktisch? Meine Zeit steht in Gottes Händen. Gott schenkt erfüllte Zeit. Die Höhepunkte unseres Lebens gibt es nicht an jedem Tag. Nicht jeder Tag hat einen Höhepunkt. Da gibt es doch den Alltag mit seinen tausend Kleinigkeiten, die sich schon tausendmal wiederholt haben. Das war in der vergangenen Woche so, das wird auch in der kommenden Woche so sein. Aber im Leben, das mit diesem Herrn gelebt wird, kann es auch an diesen Tagen mit den tausend Kleinigkeiten und nichts Besonderem, kann es auch an diesen Tagen Erfüllung geben. Erfüllung durch das Leben mit ihm, mitten im Alltäglichen. Meine ganz alltäglichen Tage haben auch darin ihre Besonderheit, ihre Erfüllung, dass jeder Tag ein Schritt in die Richtung ist, auf die herrliche Ewigkeit zu. Bei einer Bahnfahrt zu einem ganz wichtigen Zielort kommt es nicht darauf an, ob jeder einzelne Bahnhof und jeder Streckenabschnitt besonders bedeutungsvoll ist. Der Zielbahnhof ist wichtig, zu dem wir unterwegs sind. Wenn meine Zeit in Gottes Händen ist, wird die Reise durch das Leben mit allen Zwischenstationen, wie sie auch aussehen, dadurch unendlich sinnvoll, dass sie auf dieses Ziel hinführen, wo die Zeit dann einmal in strahlende Ewigkeit übergeht. Das war mein erster Teil. Und ehe ich zum zweiten komme, singen wir ein Lied, und zwar das Lied unter der Nummer 336. Das ist nun auch so, dass man das jetzt eigentlich singen muss. 336. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und da möchte ich Ihnen noch ein paar Sätze dazu sagen. Das Lied ist ja von Peter Strauch. Und er sagt zur Entstehung dieses Liedes, Jahresschlussgottesdienst in Witten. Jeder bekommt eine Spruchkarte, Silvester. Auf meiner steht ein Bibelwort aus Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Treffender könnte das Wort nicht sein. Denn vor mir liegt ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Mein Terminkalender ist so dicht gefüllt, dass ich nicht weiß, wie das gehen soll. Ungelöste Probleme kommen dazu. Und dann dieses Bibelwort. Meine Zeit liegt in der Hand Gottes. Ich bin geborgen, kann mich entspannen. Daraus entsteht dieses Lied und es wird zu den bekanntesten meiner Lieder. Also 336 singen wir. Mein zweiter Gedanke, die Zeiten ändern sich. Sie ändern sich in unserem Leben, aber auch in unserer Gesellschaft. Jede Zeit hat ihren Zeitgeist, also das, was die gegenwärtige Zeit von der vorausgehenden, von den vorausgehenden Zeiten unterscheidet. Mit dem Zeitgeist ist gemeint, dass ein bestimmter Geist das Denken, Handeln und Empfinden der Menschen in der jetzigen, in der gegenwärtigen Zeit bestimmt. Der Zeitgeist ist ganz unauffällig und übt doch eine Macht aus, deren sich viele Menschen gar nicht bewusst sind. Aber weil der Zeitgeist mächtig ist, müssen wir als Christen wach sein. Wach sein für das, was uns da bestimmen will. Der Zeitgeist will uns bestimmen. Zeitgeist, dieses Wort kommt nicht in der Bibel vor. Der Zeitgeist ist ein Mittel, das der Satan sehr für seine Zwecke nutzen kann. Aber auch Gott kann den Zeitgeist nützen für seine Anliegen. Ich will etwas nennen, es wäre viel zu sagen, etwas nennen für den Zeitgeist in unserer derzeitigen Zeit. Das ist längst nicht das Einzige. Für den heutigen Zeitgeist, so sagt es jemand, ist typisch, dass alles mit mir anfängt und alles mit mir aufhört. Es liegt alles bei mir. Also der Individualismus ist hoch im Kurs. Erst komme ich und dann komme ich. Aber nun die Frage, Wie können wir den Zeitgeist mit seinen Erfahrungen erkennen? Dazu brauchen wir einen biblisch geprägten Geist, der Geister unterscheiden kann. Wenn wir zum Beispiel um die Schöpfung des Menschen als Mann und Frau wissen, dann wird uns doch klar, wie das Vorhaben einzuordnen ist, das die totale Gleichstellung von Mann und Frau will. Wir stellen fest, dass manche Dinge, die bisher wichtig waren, heimlich verschwinden, nicht mehr wichtig sind. Da sollten wir Christen aufmerken, was verschwindet und war doch bisher gut und normal. Was wird heute selbstverständlich, was es gestern noch nicht gab? Ich sagte vorhin, wir brauchen einen biblisch geprägten Geist. Wie bekommen wir diesen biblisch geprägten Geist, um unterscheiden zu können? Ich denke, wir bekommen ihn durch das Leben mit dem Wort Gottes, im Wort Gottes. Und das ist auch das Leben mit unserem Herrn. Der Zeitgeist ist da, ob wir wollen oder nicht. Ihn abzuschaffen ist unmöglich. Wir müssen ihn einerseits akzeptieren und auch nützen, wo es möglich ist. Und wir müssen ihm wehren, wo es nötig ist. Paulus schrieb an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, 6, so lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Hellwach, auch für den Zeitgeist. Ach du liebe Zeit, der Zeitgeist. Sie haben bestimmt schon davon gehört und gelesen, dass wegen des Zeitgeistes unserer Zeit, der auch in die Kirche eindringt, Zeit zum Aufstehen ist. Es ist eine Gruppe von Christen, die zu dieser Aktion aufgebrochen ist und auch aufruft. Warum? Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Die Aktion Zeit zum Aufstehen will unverzichtbare Glaubensaussagen kurz formulieren und sie will zu besonders umstrittenen Themen ein klärendes Wort sagen. Es ist wirklich Zeit zum Aufstehen für diese grundsätzlichen Wahrheiten. Man möchte sagen, es ist höchste Zeit. Beten wir dafür. Die Zeiten ändern sich, so habe ich diesen zweiten Teil überschrieben. Und in diesem Teil spreche ich auch noch die Zeit an, in der wir ganz besonders leben. Mehr als alle, die vor uns gelebt haben. Ich beschäftige mich zurzeit auch mit einer Gruppe von Schwestern zusammen, mit Matthäus 24 und mit dem Buch von Dr. Heiko Krimmer. Was Jesus über die Endzeit sagt, das ist der Untertitel des Buches und der eigentliche Buchtitel, wenn ihr das alles kommen seht. Was ich jetzt zur Endzeit sage, habe ich zusammenfassend und ganz kurz aus diesem Buch entnommen. Die Endzeit, wir leben in der Endzeit, sie hat schon begonnen mit der Geburt von Jesus von mehr als 2000 Jahren. Jesus sagte damals, jetzt ist die Zeit erfüllt. Also Endzeit ist schon lange, die Weltzeit wird zu Ende gehen. Das wird deutlich auch in dem Wort Gottes, das er nach der Sintflut gesagt hat, solange die Erde steht. Das heißt also, sie wird einmal nicht mehr stehen, sie wird einmal zu Ende sein. Das wird so deutlich in diesem Wort, solange die Erde steht. Und dann wird die ganze Weltzeit einmal ein Ende haben, aber solange sie besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Frage, die viele Menschen beschäftigt, ist, wie weit wir in der Endzeit sind. Darüber gibt es viele Spekulationen, die nichts bringen. Aber das steht fest, wir sind in der Letztzeit der Endzeit. Aber auch da sind Spekulationen nicht angebracht. Dass wir in der Letztzeit sind, das wird deutlich an Israel. Der Feigenbaum treibt Blätter, so sagt es Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 32. Daran könnt ihr es erkennen. Noch keine Blüten, noch keine Frucht, denn noch ist Israel blind für seinen Messias. Aber die Sammlung Israels, die wir in unserer Zeit miterlebt haben und weiter miterleben, macht uns deutlich, jetzt ist Letztzeit in der Endzeit. Und ich muss noch einmal sagen, fangen wir nicht an zu spekulieren, wie weit wir da sind in dieser Letztzeit. Es bringt nichts. Gott weiß es. Endzeit und vor allem die Letztzeit in der Endzeit ist die Zeit, in der das Böse zunimmt. Der Böse weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Die Gottlosigkeit nimmt immer mehr zu. Die Verfolgung der christlichen Gemeinde breitet sich immer mehr aus, weltweit. Israel wird zum Ziel vieler Angriffe und muss noch durch sehr schwere Zeiten gehen. Aber, sagt Dr. Grimmer, Israel ist Chefsache. Also Gott selber handelt für sein Volk, handelt an seinem Volk. Aber auch die Gemeinde Jesu wird schwere Zeiten erleben, das wissen wir aus dem Wort Gottes. Und Jesus sagt, das sind Wehen. Sagt er in Matthäus 24, 8. Er vergleicht die Endzeit und vor allem die Letztzeit in der Endzeit mit den Wehen einer Schwangerschaft. Zur Geburt kommt es mit der Wiederkunft von Jesus. Damit es aber zur Geburt kommt, braucht es die Wehen. Zunächst noch leichtere, dann nehmen sie zu. Die Wehen haben schon eingesetzt und sie werden noch zunehmen, also das Schwere, auch für die Gemeinde Jesu. Und Jesus kommt rechtzeitig wieder. Gott behält die Kontrolle über diese Welt. Das Weltende wird vollendet mit der Wiederkunft Jesu. Aber Gottes Zeitrechnung übersteigt einfach unser menschliches Denken bei weitem. Auch da gilt, Herr, unsere Zeit liegt in deiner Hand, auch die Zeit dieser Welt. Und wie es eine zunehmende Verfolgung der Christen gibt, so gibt es auch eine zunehmende Verführung in dieser Letztzeit, der Endzeit. Darum ist so ein genaues, so ein waches Hinsehen der Christen ganz wichtig. Wachet, sagt Jesus immer wieder. Und vom Sehen, vom Hinsehen spricht er in Matthäus 24 neunmal, einem Kapitel neunmal. Hinschauen, wach sein. Um etwas zu prüfen, ist ein ganz bewusstes Hinsehen notwendig. Genau hinsehen, genau hinhören. Was wir zum Beispiel in den Nachrichten erfahren und in der Zeitung, das wollen wir mit der aufgeschlagenen Bibel wahrnehmen. Das heißt, wir wollen beim Hinsehen auf die Ereignisse der Zeit gleichzeitig hinhören auf das Wort unseres Herrn. Nur mit der offenen Bibel. Nur so kann ich wirklich prüfen, verstehen, einordnen, was jetzt in dieser Welt geschieht. Es geht darum, dass wir Gefahren erkennen und in Acht nehmen. Wir sind keine neutralen Beobachter der Dinge dieser Welt. Wir sind mittendrin. Und darum auch in der Gefahr, mitgerissen zu werden. Manchmal ist es auch imponierend, was man sieht und erlebt. Und dann gilt es, genau hinzuschauen. Satan versucht mit aller Macht, die Jesus-Leute zu verführen. Eben, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Deshalb die Mahnung unseres Herrn, gleich am Anfang seiner Endzeitrede, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Matthäus 24, 4. Das Ziel des Satans ist, uns von Jesus wegzutreiben. Und er hat viele Arten und Weisen dafür. Schon im Paradies hat der Satan die Schlange das Wort Gottes in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben? Es wird heute so viel Wort Gottes umgedeutet. Das kann man heute nicht mehr so sagen. Das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Diese Umdeutung kann manchmal verlockend erscheinen, weil sie bedeutet, dass man manches tun darf. Oder auch nicht mehr tun muss, wozu Gott doch klare Anweisungen gegeben hat. Sein Wort bleibt gültig durch alle Zeiten. Das biblische Wort ist verbindlich. Es ist Wort des lebendigen Gottes. Und Jesus Christus sagt es deutlich: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Johannes 14, 23. Wenn wir fürchten, dass wir solchen Versuchungen erliegen könnten, da könnte uns schon die Angst packen. Angst vor Verfolgung, aber auch Angst vor Verführung in unserer Zeit, weil manches verlockend aussehen mag. Und wenn wir fürchten, dass wir solchen Versuchungen erliegen könnten, Da hat Dr. Grimmer ein hilfreiches Wort dazu gesagt. Bei aller Furcht vor Verführung gibt es ein sehr tröstliches Wissen. Wenn ich entschlossen bei Jesus bleibe, im Gebet mit dem Herrn verbunden bin, vertrauend auf sein Wort höre, in seiner Gemeinde verwurzelt bleibe und täglich aus seiner Vergebung lebe, dann kann mich niemand verführen. Dann bleibe ich bei Jesus geborgen und gehalten in allen Angriffen und Versuchungen. Mit diesem Rat ist uns eine Erklärung gegeben zum Wort unseres Herrn: Wachet. So sieht das Wachen aus. Das Gegenteil von Wachen ist nicht Schlafen, sondern blind sein. Dazu nenne ich noch ein Wort von Paulus. Er schrieb es an die Christen in Ephesus: Wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Epheser 5, Vers 14. Wir, die wir an Jesus glauben, die wir ihm gehören, wir dürfen das neue Leben leben. Und darum geht es darum: Lebe, was du bist. Und es ist auch gut, wenn wir andere finden und mit anderen uns treffen, die auch leben wollen, was sie sind. Nämlich Nachfolger Jesu mit dem neuen Leben. Bibelkreise, Hauskreise, Bibelstunden sind wichtige Oasen am Weg. Und ich denke, sie werden in unserer Zeit immer wichtiger. Vielleicht muss dazu mancher sagen oder jetzt denken: Ich weiß keinen derartigen Kreis an meinem Ort. Dann lassen Sie sich vom Herrn zeigen, was er als diesbezügliche Hilfe für Sie hat. Es könnte ja sein, dass er will, dass Sie einen Hauskreis beginnen. Für solche, die bis jetzt noch keinen haben, aber leben wollen, was sie sind. Lied 361 singen wir zwischendurch. Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Der erste Teil stand unter der Überschrift Die liebe Zeit und die Zeiten. Der zweite war so überschrieben: Die Zeiten ändern sich. Und nun muss ja noch kommen: Die Zeiten ändern mich. Hier wenden wir uns noch einer biblischen Person zu, an der das deutlich wird. Und ich lese nun keine Texte dazu, einfach auch mit Blick auf die Uhr und auf die Wärme, sondern setze voraus, Sie kennen diese Geschichte, die Geschichte des Josef. Ich kann auch nicht ausführlich von ihm reden, aber eben, weil Sie die Geschichte kennen, kann ich es in Kurzfassung tun. Unter diesem Leitgedanken: Die Zeiten seines Lebens haben Josef verändert. Und ganz nah dabei ist natürlich die Frage: Und die Zeiten meines Lebens, was haben sie an mir ausgerichtet oder angerichtet? Ich will es voraus so sagen: Die Zeitabschnitte unseres Lebens gehen nicht spurlos an uns vorbei. Statt Zeiten könnte man auch sagen, die Umstände unseres Lebens. Zu den verschiedenen Zeiten gehen nicht spurlos an uns vorbei, sie hinterlassen Spuren. In der Kindheit und Jugendzeit hatte Josef es gut. Er war der Liebling des Vaters. Dass es in dieser Zeit auch Schatten gab, das lag an seinen Brüdern. Bis auf einen waren sie alle älter als Josef und sie beneideten ihn um dieses Bevorzugtsein durch den Vater. Auch hatten sie bestimmt längst gemerkt, dass dieser junge Bursche sie beim Vater immer wieder verpetzte. Und dann kam der Tag, an dem sie sich mächtig geärgert haben über ihn. Er wagte es doch tatsächlich, einen Traum zu erzählen, in dem sich alle Brüder und der Vater vor ihm, vor dem Josef, verneigten. Das war doch die Höhe. Was bildete der sich ein? Dass dieser Traum sich erfüllt hat, viel später, das wissen wir aus der Josefsgeschichte. Sie haben sich tatsächlich vor ihm verneigt. Die Frage können wir offen lassen, ob es klug war von Josef, diesen Traum zu erzählen. Vielleicht hat er ihn ein wenig triumphierend erzählt. Es war gewiss auch nicht recht, die Brüder beim Vater anzuschwärzen. Diese Zeit bis zu seinem 17. Lebensjahr hatte schon auch ihre Gefahren für Josef, ganz gewiss. Auch gute Zeiten wollen ein Werk an uns tun. Man kann egoistisch werden und meinen, dass man ein Recht dazu hat, es so gut zu haben. Und was hilft in dieser Gefahr? Ich denke, das Danken für das Gute. Die gute Zeit ging für Josef dann auch zu Ende. Nun kam eine ganz andere, ganz, ganz anders. Und es war hammerhart, dass seine Brüder ihn in eine Zisterne warfen. Zuerst wollten sie ihn umbringen und dann landete er in dieser Zisterne. Und er weiß nicht, ob und wie er aus dieser schrecklichen Situation wieder herauskommen kann. Und sie wurde noch schrecklicher, denn seine Brüder haben ihn verkauft. Wie eine Ware oder wie ein Stück Vieh. In diesen Versen erfahren wir nicht, wie es Josef dabei ging. Wir können uns aber denken, dass es ihm schrecklich schlecht ging. Und erst in der Schilderung der nächsten Situation dann in der Josef-Geschichte sind wir dann bei 1. Mose 39, bisher war es 1. Mose 37, da erfahren wir dann etwas sehr Schönes. Josef hätte verzweifeln können. In der Zisterne, auf dem Weg nach Ägypten, auf dem Sklavenmarkt und beim Gekauftwerden von Potiphar. Und mehr als Verzweiflung hätte passieren können. Diese Zeiten hätten etwas Schreckliches bei ihm anrichten können. Josef wusste von Gott, das wird später deutlich im Text, aber er hätte Gott absagen können. Wenn dieser Gott so etwas zulässt, alles das, was mir jetzt geschieht, dann will ich von ihm nichts mehr wissen. Schluss, aus, Ende, hätte er sagen können. Das hätte diese Zeit, diese schreckliche Zeit, an ihm bewirken können. Aber scheinbar durfte sie das nicht. Sondern etwas anderes hat sie ausgerichtet. Es wird uns berichtet, dass der Herr mit ihm war. Das wird dann immer wieder im Text gesagt, dass der Herr ihn segnete und dass er ihm alles gelingen ließ. Das macht uns deutlich, dass Josef mit diesem Herrn gerechnet hat, in der so schweren Zeit. Ich denke mir, dass er sich an Gott geklammert hat. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Ach Herr, erhör mein Rufen. Nur so, aber so, konnte Josef bestehen und ums Bestehen ging es ja auch, als die Frau des Potiphar ihn zur Sünde verführen wollte. Aber sie hat nichts ausgerichtet. Sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Daran merken wir, wie wichtig Gott für Josef war. Gott war für Josef in dem bisherigen schweren Erleben sehr wichtig geworden. Das hatten diese Zeiten vor allem bei ihm ausgerichtet. Er war ganz auf Gott ausgerichtet. Auch in der nächsten Zeit, die er dann im Gefängnis verbrachte, weil er Nein gesagt hatte zu dieser Frau des Potiphar. Und auch da lesen wir wieder, aber der Herr war mit ihm. Der Herr ist mit denen, die nach ihm rufen, weil sie wissen, wie sehr sie ihn brauchen. Und nach der Zeit im Gefängnis kam eine ganz andere. Die könnte man jetzt wieder eine gute Zeit nennen. Er wurde der zweite Mann im Staat Ägypten. Das lesen wir dann in 1. Mose 41. Gott hatte in den unendlich schweren Zeiten wirklich sein Werk an Josef tun können. Sein Werk, das er sich vorgenommen hatte. Er hatte einen Plan mit ihm. Und Josef hat Gott wirken lassen, durch alles Böse und Schwere hindurch. Die Brüder gedachten es, böse zu machen. Gott hat es gut gemacht. Und als Josef dann zwei Söhne bekam, wurde in den Namen, die er ihnen gab, sehr deutlich, was die schweren Zeiten aus ihm gemacht haben. Und ehe ich diese Namen zum Schluss nenne, schauen wir noch einmal auf uns. Kann uns Gott in all unseren Zeitabschnitten führen nach seinem Plan, gerade auch in den Zeiten, die uns nicht gefallen? Dann richten die Zeiten das bei uns aus, dass der Herr wichtiger wird und dass wir entdecken, sein Tun ist lauter Segen, auch wenn es zu manchen Zeiten für uns gar nicht so aussieht. Ob wir beim Rückblick sagen können, was Josef mit den Namen seiner Söhne sagte? Manasse bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück. Also das, damit sagt er, ich habe viel Schweres erlebt, viel Unglück. Das bleibt, das war so. Aber ich muss nicht daran stehen bleiben, sagt Josef. Es hat mich nicht bitter und hart gemacht und es hat mich nicht gottlos werden lassen. Und der Name Ephraim bedeutet, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Also es hat mir nicht geschadet, es war viel Elend. Es hat mir nicht geschadet, ich habe gewonnen dabei. Merken wir, die Zeiten haben Josef verändert. Und da frage ich jetzt uns noch einmal, haben die Zeiten unseres bisherigen Lebens auch an uns ihr Werk tun können? Ein gutes Werk? Und die Zeit, die wir zurzeit erleben, darf sie ein gutes Werk an ihnen tun, auch wenn es menschlich gesehen vielleicht keine gute Zeit ist? Auch diese Zeiten sind in seiner Hand und er will ein gutes Werk dadurch an uns tun. Wir beten. Herr, was ist das für eine Gewissheit? Was sind das für deine Zusagen, die wir da auch in deinem Wort finden? Was war es für eine Gewissheit des Psalmisten? Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Lebenszeit vom Anfang bis zum Ende des irdischen Lebens, es ist in deiner Hand. Und auch die Zeiten in meiner Zeit, die so verschieden sein können, sie sind in deiner Hand. Und wenn du sie zulässt, auch die, die uns nicht gefallen, dann willst du es gut machen, selbst wenn es böse aussieht. Wir danken dir, Herr, dass uns das so ermutigen kann zum Vertrauen auf dich, zum Weitergehen im Vertrauen in die kommende Zeit. Wir danken dir, Herr, dass wir uns immer wieder dir ausliefern dürfen und sagen dürfen, Herr, tu dein Werk an mir, wie du es auch machst. Ich vertraue dir und ich folge dir und ich danke dir, dass ich in deiner Hand bin mit meinem ganzen Leben. Wir danken dir, dass wir so leben dürfen. Ich möchte dich jetzt auch wieder bitten, Herr, für alle die Christen, die gerade verfolgt werden, die es gerade schwer haben, schwere Zeiten erleben. Herr, stärk du sie und lass sie das wissen. Wir sind in dieser Zeit und mit allen Zeiten in der Hand des Herrn. Stärke sie dadurch und lass sie einander zur Stärkung werden. Und wir bitten dich auch für die, die in der Gefahr sind, verführt zu werden. Herr, du weißt, wie sehr das auch in unserer Zeit und in unserem Land so ganz aktuell ist. Und Herr, wir bitten dich um Bewahrung und dass Menschen sich bewahren lassen. Wir danken dir, dass wir so bitten dürfen und dass wir so dir vertrauen dürfen. Amen. Es gibt noch ein schönes Lied in unserem grünen Buch unter der Nummer 208. Aber weil sie keinen Ventilator haben und es doch schrecklich warm ist, singen wir nur die erste und die dritte Strophe. Die zweite lassen wir weg. 208. Ist auch noch einmal ein Gebet. Behalte mich in deiner Pflege. Ehe ich noch zwei Einladungen ausspreche, möchte ich noch herzlich danken für die Begleitung hinter dem Baum, auch für Schwester Renates Begleitung. Ich kann immer nur ahnen, wer da sitzt, aber danke, dass Sie da sitzen und spielen. Dann sind Sie herzlich eingeladen zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Anne-Rose Schmidt und zum Bibelkurs. Ab 10. August sind Sie als Tagesgäste herzlich eingeladen. Am Ausgang liegen solche Programme, die Sie mitnehmen können. So können Sie sich schon entscheiden, an welchen Themen und Veranstaltungen Sie teilnehmen möchten. Da sehen Sie dann auch die genauen Uhrzeiten, die wichtig sind. Und weil alle Programmpunkte hier in diesem Zelthaus, in unserem Zelthaus stattfinden, haben wir genügend Platz, um Ihnen dieses Angebot zu machen und Sie herzlich einzuladen. Ab 10. August, also herzliche Einladung. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen guten restlichen Sonntag, eine gute, gesegnete Woche. Und Jesus Christus segne dich. Jesus bewahre dich. Erhalte seine Hände über dir. Jesus Christus segne dich. Amen. Auf Wiedersehen.